Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Guido Müller.
Wie alt sind Sie?
51.
Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Ich bin selbstständiger PR-Berater.
Wie sieht Ihre familiäre Situation aus, wenn wir fragen dürfen?
Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und einen Hund.
Was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Meine Gartensauna oder die Ginsburg.
Herzlich willkommen zum dritten Interview mit unseren heimischen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten. Und heute können wir hier Guido Müller von der FDP begrüßen. Hallo Herr Müller.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen über vieles, über die Partei an sich, aber auch über das, was Sie vorhaben mit der FDP für Siegen-Wittgenstein, wenn Sie denn in den Bundestag einziehen sollten. Und da würden wir direkt mal mit der einfachsten Frage anfangen. Was wollen Sie denn eigentlich für Siegen-Wittgenstein im Bundestag?
Ich glaube, ich möchte ein bisschen nerven für Siegen-Wittgenstein. Es gibt ja Themen, nehmen wir mal Beispiel Route 57, die kommt in jeder Sonntagsrede vor, aber eigentlich muss man die nicht in den Sonntagsreden halten, sondern beim zuständigen Verkehrsminister am Schreibtisch jedes Quartal stehen und nerven und sagen, das Thema muss mal auf die Agenda.
Ja, da sind wir vielleicht direkt bei einem großen Verkehrsthema. Dann lassen Sie uns doch direkt da anknüpfen. Route 57, wir hatten ja jetzt auch schon die ein oder andere Aussage in diesen langen Interviews. Podcastlänge erreichen wir ja da häufig. Da ging es ganz unterschiedlich zu. Unter anderem von Frau Kraft wurde gesagt, die Route 57 ist ein überholtes Projekt. Vor allem eben, weil es schon so lange dran gearbeitet wurde. Die Route 57, die Planung schon älter als sie ist. Und da wäre die Frage, ist es überhaupt noch ein realistisches Projekt? Also diese Ortsumgehungskette vom Siegerland rüber ins Wittgenstein.
Tatsächlich muss ich jetzt aufpassen, ich darf nicht alles sagen, aber da kommt gerade Bewegung in das Thema rein. Das bleibt noch unter Verschluss. Was ich sagen kann, nein, es ist ein Thema, was aktuell ist. Wenn du in Wittgenstein wohnst, dann möchtest du auch eine Erreichbarkeit zum Autobahnanschluss haben. Und ich finde, Umweltschutz und etwas zu tun für die Menschen vor Ort muss ich nicht ausschließen. Also die Route 57 wäre ein Segen. Wir reden ja auch nicht mehr von der Autobahn, die früher geplant ist, die ich auch für gut gefunden hätte, wenn man den Anschluss nach Hessen gefunden hätte. Die Route 57 wäre ins Wittgenstein fährt. Ich bin früher als Student, war ich Kellner oben in Berleburg, musste am Wochenende zur Veranstaltung. Und wenn der Heuwagen vor einem war oder EEW wieder mit einem großen Transporter unterwegs war, dann hat man für diese 50 Kilometer auch mal locker 1,5 Stunden gebraucht. Und ich glaube, die Route 57 würde das Problem etwas entschärfen. Man müsste vielleicht nur mal nach Dreistiefenbach gucken. Was wäre schön, wenn nicht der ganze Verkehr mitten durch den Ort läuft dort. Also ich wohne selbst in der Leimbachstraße an einem Autobahnzubringer und muss ganz ehrlich sagen, wenn die Autos ein bisschen mehr wegkämen von dort, wo die Leute wohnen, wäre es angenehm. Und genau das soll die Route 57 eigentlich bewirken.
Jetzt ist ja da aber auch das kritische Thema, dass man damit durchaus Naturfläche, sag ich mal, irgendwo zerstören würde. Und auch die Finanzierbarkeit, sag ich mal, die wurde von Kollegen zumindest mal in Frage gestellt, dass das exorbitant wäre und deutlich mehr ins Geld gehen würde, als anderes zu sanieren.
Da sagen die Leute, die Angst davor haben, so eine politische Entscheidung auch durchzudrücken. Also es guckt keiner im Ruhrgebiet oder in Köln, was dort für Straßen gebaut werden. Tatsächlich ist unsere Lobby im Bundestag einfach zu gering, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich anguckt, dass in Düsseldorf eine komplette Straße unterirdisch am Rheinufer lang verläuft, hinterfragt kein Mensch, was es gekostet hat. Die waren viel stärker daran, dass dort gebaut wird und bei uns ist man so zögerlich und zurückhaltend. Die Westfalen, ja, die können mit Geld umgehen, die Rheinländer nicht, die nehmen es einfach. Und das ist der Grund, wir haben echt eine angenehme Zurückhaltung bei so einem Thema, aber vielleicht müssen wir etwas dicker auftragen.
Also wir sollten auch ein bisschen lauter werden für unsere Region.
Letztendlich, hier wohnen über 200.000 Menschen und die haben das Recht, das Gleiche zu bekommen, was Rhein und Ruhr seit Jahren in die Tasche geschoben bekommt.
Okay, würde ich vielleicht direkt mal anschließen, wo wir gerade beim Thema Verkehr sind. ÖPNV hier auch immer ein großes Thema. Jetzt ist das Deutschlandticket wieder zumindest mal noch verabschiedet worden. Das hat ja einigermaßen geklappt, aber nichtsdestotrotz müssen wir nicht drum rumreden. Hier in Siegen-Wittgenstein sind viele Leute auf ihr Auto angewiesen und der ÖPNV bräuchte eigentlich eine Verbesserung.
Ja, es wird immer gesagt, er bräuchte eine Verbesserung, aber kennt ihr die echten Zahlen? Also 8% der Menschen fahren überhaupt nur mit dem Bus oder mit dem Zug im Kreisgebiet. Da sind alle Schülertickets schon mit drin. 14% gehen zu Fuß. Naja, und die Leute, die aus Wittgenstein kommen, die aus Hilchenbach kommen oder ich selbst, fahren eben auch Auto oder in der Innenstadt meinetwegen Fahrrad. Aber es wird immer so getan, dass der ÖPNV noch besser werden muss. Aber ganz ehrlich, du möchtest doch nicht, wenn du in Bad Berleburg bist, 2,5 Stunden unterwegs sein, um, keine Ahnung, nach Burbach zu kommen.
Aber ist das nicht das Henne-Ei-Problem? Also Sie sagten gerade, den ÖPNV noch besser machen. Also ich finde den ÖPNV bei uns miserabel. Und wenn es da vernünftige Verbindungen geben würde, würde selbst ich sagen, und ich habe mir, glaube ich, einmal ein Deutschland-Ticket gekauft, vielleicht auch häufiger zuschlagen.
Der Deutschland-Ticket ist ja vor allem dafür gedacht, um überregional, also sagen wir nach Köln zu kommen, nach Dortmund zu kommen. Hier vor Ort wäre das Deutschland-Ticket nicht so entscheidend. Zumal das Deutschland-Ticket ja auch ein bisschen immer kannibalisierend ist zu unseren eigenen Verkehrsbetrieben, denn das Geld, was das Deutschland-Ticket, das zahlt man ja an DB. Und das Geld fehlt dann der Verne Group zum Beispiel, VWS-Betriebe hier vor Ort. Mhm. Da ist der Ausgleich noch nicht richtig gelungen dabei. Also durch Siegtal durch halte ich Bus- oder Zugverbindungen sogar für durchaus attraktiv. Also sprich zwischen Alserfeld, Siegen, Kreuztal, das ist in Ordnung. Ne? Aber je weiter es weggeht, auf jedes Dorf, das ist einfach nicht bezahlbar. Mhm. Und jetzt ist schon so, dass die Busse leer fahren. Man hatte den Versuch, der nächste Nahverkehrsplan steht 2028 an, man hatte den Versuch, auch dort jeden Ort mehrmals am Tag zu erreichen. Aber wenn man die Busse sich dann anguckt, die man extra geschaffen hat dafür, also gerade die Busse auch nach Wittgenstein hoch, die sind oft menschenleer unterwegs.
Ist das denn ein Thema dann in Anführungszeichen ja ÖPNV vernachlässigbar, was zumindest, sag ich mal, die Verbindung zwischen Siegen oder zwischen Siegerland und Wittgenstein angeht? Oder den halt, der hier im Siegerland ist oder zwischen den Wittgensteiner Dörfern, dass man den verstärkt oder verbessert? Stichwort RE9, wo wir gerade eben bei Köln waren, der fährt ja auch nicht oft.
Das stimmt. Wir haben dieses Jahr ja 50 Jahre Kreis Siegen-Wittgenstein. Und immer noch sind die beiden Kreise so voneinander getrennt, als ob es selbstständige Kreise sind. Wenn wir etwas machen würden, ich würde tatsächlich den Bereich Schienenverkehr, den würde ich mal in den Fokus nehmen. Also ich meine, da fährt der Zug ja auch im Schneckentempo durch. Und ganz ehrlich, das wäre die schnelle Verbindung, um auch am Stau vorbei schnell die Leute vom Wittgenstein ins Siegerland zu bringen. Ich glaube, dort wäre die Reise richtig, die man beginnen müsste.
Ich glaube, der FDP werden von vielen Deutschen immer noch die höchsten Kompetenzen im Bereich Wirtschaft zugeschrieben. Da wollen wir gerne auch mal reingehen und fragen auf der einen Seite. Ich glaube, dass die Baustellen wir alle irgendwie kennen, die es hier gibt. Also einmal die Verkehrsanbindung, die 45 mit der Ramadatalbrücke, was wirklich viele Unternehmen und auch Privatpersonen aufregt. Und auf der anderen Seite die hohen Energiekosten für die Unternehmen. Wo könnte man da ansetzen?
Erster Fun Fact, Ramadatalbrücke 1965 gebaut. Die Bauzeit hat 3 Jahre gebraucht. Die Renovierung 6 Jahre. Die Brücke in Genua, bei der ich selbst tatsächlich auch schon mal drunter stand, hat 18 Monate gebraucht. Und wir schaffen es in unserem Land eben nicht, schneller unterwegs zu sein. Das heißt, die Brücken auf der A45 sind ja alle ungefähr aus dem gleichen Jahr oder gleichen Zeitraum. Wir werden über Jahre, Jahrzehnte damit zu tun haben und wir sind einfach zu langsam in Deutschland. Das liegt nicht daran, dass wir unfleißig sind, sondern dass die ganzen Verwaltungsvorlagen und Prüfungen, die gemacht werden, enorm hoch sind. Ich frage mich nur bei einer bestehenden Brücke, die schon da ist, warum all diese Prüfungen dann nochmal neu aufgelegt werden. Also 6 Jahre brauchen wir, bis wir wieder nach Lüdenscheid schnell über diese Brücke kommen. Also durch einen Ort, kennt ja jeder, ne? Der Richtung Nordsee oder Richtung Ruhrgebiet
Stadion
möchte.
Stadion macht Spaß, jede 2 Wochen.
Wollte ich gerade sagen, zu VfL Bochum oder nach Dortmund, ne? Ja, dauert. Ne? Ja. Also zumal die Umgehungsstraßen ja genau, wenn alle zur gleichen Zeit unterwegs sind, nicht funktionieren. So, ich fahre, wenn ich an die Küste beispielsweise fahre ich nachts. Dann sind die Straßen leer. Mhm.
Das Problem auch nochmal weiter verdeutlicht, aber wo kann man anpacken? Also schneller werden, da hängt ja auch ein bisschen was hinter. Teilweise, klar, Bürokratie würde ich jetzt mal als einen Fehler oder einen Baustein noch ausmachen, wo man vielleicht dran arbeiten könnte. Auf der anderen Seite gibt es den Fachkräftemangel, was schwierig ist, aber wie könnte man konkret ansetzen, um eben so Bauprojekte auch zu beschleunigen?
Da setzen wir Fachkräftemangel an. Also Deutschland muss zum Zuwanderungsland werden. Wir haben zu wenig Leute, auch zu wenig Leute, die bereit sind, im Bau zu arbeiten. So, und einige Parteien sagen ja, wir haben zu viele Menschen, die hier kommen. Nee, wir haben derzeit noch zu wenige. Nur qualifiziert müssen sie sein. Das ist der Unterschied, wenn man das Thema Migration angeht. Aktuell, wir können über 400.000 Menschen sofort in Brot und Lohn bringen, wenn sie qualifiziert sind. So, und ich gehe sogar weiter. Eigentlich reicht es auch für 800.000 Menschen. Weil wir haben viele Leute, wo der Leistungsgedanke auch ein bisschen fehlt. Aber es gibt andere Länder, die vielleicht die Chance sehen würden, in Deutschland zu arbeiten. Wir hatten jetzt bei der Kreishandwerkerschaft eine Veranstaltung, wo die Handwerker auch sagen, händeringend suchen sie Leute, die mitarbeiten. Problem ist, wenn 51% eines Jahrgangs aufs Gymnasium gehen, früher waren es 25%, dann an die Uni gehen. Die Leute machen keine Ausbildung, die suchen ihr Glück an der Universität oder werden Influencer oder ähnliches. Aber für so die produzierenden Bereiche oder für das Handwerk, da fehlt es eigentlich aktuell. Und ich sehe da, da das Thema Wirtschaftspolitik ja gerade angeschnitten ist, das Problem, ein Land, was nicht mehr produziert, braucht später auch nicht die Dienstleister. Also Dienstleistungen ist ja nicht diejenigen, die Ertrag bringen, sondern die helfen, den Ertrag zu mehren. Aber wir brauchen die, die an der Stanze stehen, die bereit sind, sag ich mal, den Weg durchs Unternehmen zu gehen. Und gut, die Unternehmen machen auch den Fehler, nicht richtig für sich zu werben. Das könnte man auch ganz anders machen. Aber viele wissen gar nicht, welche Karriere sie eigentlich mittlerweile im Handwerk hätten. Mhm. Wenn man ihnen aufzeigt, wie schwierig es ist, sag ich mal, mit 27, 28 aus dem Studium raus irgendwie auf die finanziell richtige Seite noch zu kommen.
Das Handwerk also stärken? Kann man das so unterschreiben?
Ja, natürlich ist das auch so ein Buzzword. Aber natürlich, das Handwerk, man muss den Leuten noch klar machen, viele Menschen können keinen Nagel mehr gerade in die Wand schlagen oder können eben nicht ihr Badezimmer selbst fließen. Woher auch? Ne? Es gibt ja keinen Werksunterricht. Also du kannst ja noch froh sein, nur wenn du Kunstunterricht an deiner Schule hast. Aber wir sind ja alle drei hier über 20. Wer von uns hat noch einen Werkraum von innen gesehen? Ne? Also ich glaube, ich letztes Mal in den späten 80ern und ich glaube auch nur für 2 Stunden vielleicht mal in der Vertretungsunterricht. Die sind ja auch alle abgeschafft worden an den Schulen.
Ja, also ich zumindest habe keinen Werkraum gesehen.
Also quasi im Bildungssektor auch schon Anfang schon in den Schulen, sag ich mal, Handwerk attraktiv machen.
Ja, und die Handwerker müssen auch mal klar machen und den Leuten aufzeigen, was kann man eigentlich im Handwerk verdienen. Hm. Also auch selbstständige Handwerker, finde ich, ist ein Thema, wo man mehr Mut machen muss. Ne, dass BAföG für Meister bezahlt wird. Also die Handwerker haben zum Beispiel in der Podiumsdiskussion diese Woche kritisiert, dass unglaublich viel Geld für Studenten ausgegeben werden. Ein Studienplatz kostet roundabout zwischen 40.000 und 120.000, wenn man das mal hochrechnet. Und das Handwerk kriegt diese Unterstützung nicht. Und wenn man doch merkt, dass wir in einer Gruppe die Leute fehlen und in der anderen vielleicht zu viel sind, dann muss man eben dort, wo es fehlt, mehr Attraktivität reinbringen.
Hm. Gerade eben an meine Eingangsfrage, wo es um das Wirtschaftsthema aufzumachen, da hatte ich auch nochmal nach den Energiekosten gefragt, weil wir da auch wirklich von vielen Unternehmen immer wieder hören, es ist wirklich sehr schwierig. Wie kann man die vielleicht mittelfristig oder auch langfristig wieder runterbekommen?
Ich bin zwar überzeugter Liberaler, aber es gibt Bereiche wie Krankenhäuser, aber eben auch Energie, wo ich glaube, wo der Markt nicht alles regelt. Und unser Energiepreis ist ja erstmal ein politischer Preis. Mir kann es kein Mensch erklären, warum der Staat an Energie verdienen muss, also an Mehrwertsteuer oder an sonstigen Einnahmen. Tatsächlich, wenn wir vergleichen, Ungarn zum Beispiel hat einen sehr niedrigen Preis. Klar, die haben eine sehr enge Beziehung zu Russland aktuell aufgebaut. Aber wenn wir sehen, wenn unser europäischer Nachbar doch diese Bemühungen macht und Energie günstig macht, dann erwarte ich von einem Wirtschaftsminister oder von einer Bundesregierung, die sich wirtschaftsnah gibt, eben auch, dass der Energiepreis günstiger wird. Jetzt ist das nächste Schlagwort, was natürlich kommt, ist grüner Stahl zum Beispiel, was überall rumwabert. Ja, kann man zustehen. Grüner Stahl bedeutet eben Herstellung durch Wasserstoff, was aber, jetzt sind wir wieder beim Thema Sonntagsreden, SPD und CDU immer wieder vergessen dabei, wie soll denn der Wasserstoff nach Siegen-Wittgenstein kommen? Bisher hat noch keine Partei es geschafft, einen Knotenpunkt zu schaffen, dass Südwestfalen überhaupt Wasserstoffpipeline bekommt. Das heißt, Wasserstoff läuft aktuell im Rheinland, da sind die Vorplanungen erfolgt. Es gibt keinen einzigen Knotenpunkt, der mittlerweile auf einer Karte angelegt ist, der sagt, okay, Siegen-Wittgenstein kann jetzt eben auch eine Wasserstoffpipeline angelegt werden. Ich bin ganz großer Fan von Wasserstoff. Der entlastet vielleicht auch den Strompreis irgendwann. Also die Unternehmen, die ich besuche, die sagen mir auch ganz ehrlich, ja, Energie ist ein Thema. Also wenn man Deutsche Edelstahlwerke guckt, was dort in einem Vorgang letztendlich an Energie gebraucht wird oder Endbrücke Eisenwerke, ne, so ein Rohr zu biegen, das sind enorme Energien. Aber zu Recht wird auch gefragt, was ist denn mit den kleinen Unternehmen? Wir haben in Deutschland auch ein Problem, ist glaube ich auch durch die beiden großen Parteien vorgegeben. Man erinnert sich, wir haben eine Wirtschaftskrise. Scholz lädt die Industrie ein, Merz lädt die Industrie ein, die FDP hat die Familienunternehmen eingeladen. Und wenn man so ein bisschen suffisant ist, in Papenburg, als vor kurzem die Arbeitslosigkeit bei einer Werft anstand, ist Scholz hingeflogen. Scholz würde niemals mit dem Helikopter nach Siegen-Wittgenstein fliegen, um 300-Mann-Unternehmen zu schützen. Also man kann sagen, die Industrie, da fliegt der Bundesadler und über die kleinen Unternehmen der Pleitegeier, muss man leider sagen. Ist ein bisschen traurig, ne? Aber letztendlich überseht die Politik eben auch, dass die kleinen Unternehmen diejenigen sind, die Arbeitsplätze schaffen. Wir gucken alle auf ThyssenKrupp aktuell, wo Leute ihren Job wahrscheinlich verlieren werden, ne? Aber ringsum in Kreuztal gibt es super Unternehmen, die aktuell suchen. Also die mittelständischen Unternehmen, die Familienunternehmen, die haben die Chancen, die stellen natürlich nicht 600 Leute ein, aber die stellen 20 ein oder 30 ein. So, und ich glaube, da muss man mehr einen Fokus drauf legen, dass eben Wirtschaft in den kleinen Unternehmen nach vorne kommt als Motor und nicht bei der Industrie. Und Fun Fact an dieser Stelle, Schuldenabbau ist ja auch so ein Thema oder Schuldenbremse. Von den 25 größten Unternehmen in Deutschland bekommen 20 Subventionen.
Möchte ich jetzt gar nicht bewerten, weil dafür kenne ich mich ehrlich gesagt in dem Sektor zu wenig aus. Ein großes Thema sicherlich, was uns alle betrifft, ist der Klimawandel, auch hier in Siegen-Wittgenstein. Wir haben jetzt schon relativ viele Windräder, so Sonnenkollektoren sind sehr beliebt, auch im privaten Bereich. Was können wir da noch mehr machen eventuell, auch wenn das jetzt nicht das FDP-Thema Nummer eins ist, der Umweltschutz?
Naja, das Umweltministerium, wer hat es erfunden? Die FDP. Der erste Umweltminister in Deutschland war Hans-Dietrich Genscher. So, also von daher, Umweltschutz ist ein Thema letztendlich. Aber ich habe so ein bisschen mehr wie die Niederlande. Die Deutschen, so Friday for Futures zum Beispiel, die sagen, wir gehen alle unter und Klimawandel. Ja, es gibt einen Klimawandel. Aber wenn es Klimawandel gibt, dann ist auch die Aufgabe, Schutzmaßnahmen zu machen. Die Holländer zum Beispiel bauen Deiche. Wir gehen protestieren. Muss man mal so plakativ sagen, das ist der Unterschied. Den Klimawandel kann man in der Form nicht zurückdrehen. Wir haben über Jahrhunderte dazu beigetragen letztendlich, dass wir eine Erderwärmung bekommen. So. Der Sonderweg, den die Deutschen glauben zu machen, schadet unserer Wettbewerbsfähigkeit. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da so ein bisschen das Maß gehalten wird. Um auf deine Frage aber direkt einzugehen, was die FDP bei diesem Thema denkt. Windenergie ist eine günstige Sache. Also man muss auch mal mit der Mehr aufhören. Man hätte sagen können, dass die Atomkraftwerke, die wir aktuell noch haben, etwas länger am Netz bleiben. Hätte man sagen können, ist auch in Ordnung. Ich selbst bin da zwiegespalten, weil das Thema Endlagerung ist für mich entscheidend. Und wo leider die Freunde der Atomenergie immer so ein bisschen am Thema vorbeigucken, sind die enormen subventionierten Kosten von Atomstrom. Und da ist Windenergie und Photovoltaik deutlich günstiger. Der Nachteil dabei ist allerdings, die sind nicht steuerbar. Wir wissen nicht, wann welche Strommenge kommt. Und wir haben ein Problem überhaupt in Deutschland, das ist unsere Infrastruktur. Und das sind vor allem auch die Stromleitungen. Du brauchst 50 Megahertz Schwingung, um den Strom stabil zu transportieren. Das muss immer ausgeglichen werden, dass das Netz eben gleichmäßig belastet wird. Und da haben wir ein zu altes Netz. Das kann irgendwann dazu führen, dass wir einen Blackout bekommen. Also das, was ja manchmal auch angemahnt wird, ne, oder Dunkelflaute als Thema. Das heißt, wir müssten eigentlich lernen, Energie, die zu viel produziert wird, zu speichern. Das ist der Grund, warum ich beim Thema Klimawandel auch das Thema Wasserstoff immer anspreche. Du brauchst viel Energie, um Wasserstoff herzustellen. Aber es geht um Momente, wo wir viel Energie haben. Und dann ist es sinnvoll, den nicht gegen Geld, gegen Gebühr an andere Länder abzugeben. Also wir zahlen dafür, dass andere Länder unseren Strom aufnehmen, damit unser Netz stabil bleibt. Wir könnten ja auch diese Überkapazitäten dazu nutzen, um Wasserstoff zu produzieren. Norwegen macht das zum Beispiel auch mit Pumpspeicherkraftwerken, wo zwei Talsperren nebeneinander sind. Da wird, wenn Strom gebraucht wird, über eine Turbine von dem einen Becken ins andere abgelassen. Und wenn zu viel Energie da ist, dann zieht die Pumpe aus dem unteren Becken das Wasser wieder in die Talsperre hoch. Das wäre so eine Maßnahme, wo man denkt, okay, einfach zu kapieren, eine Energiebalance herzustellen. Das geht nur mit Wasserstoff. Problem ist, wir sind so einseitig, so eindimensional fokussiert bei uns. Beim Thema E-Mobilität, nächste Thema dazu, ne? Wir setzen nur auf diesen einen Antrieb. Aber wenn wir alle abends um 18 Uhr nach Hause kommen, alle das Auto in die Steckdose stecken, das wird nicht funktionieren. Japan zum Beispiel geht den Weg über Wasserstoff. Und sinnvoll wäre, also Hyundai zum Beispiel ist da ganz groß aktuell drin. Besser wäre es natürlich, wir würden es schaffen, sage ich mal, Technologie offen zu sein. Also sprich, Verbrenner ist in Ordnung. Ein Diesel zum Beispiel ist eigentlich eine unglaublich saubere Sache. E-Fuels ist ein Thema, wofür nur die FDP steht. Derzeit noch zu teuer, aber synthetischer Kraftstoff ist auch eine Möglichkeit, um klimaneutral unterwegs zu sein. Aber da traut sich auch gerade keiner dran. Also wenn wir irgendwie alle mal ein bisschen Luft rauslassen, ein bisschen lockerer werden, dann kann man E-Mobilität, Wasserstoff, E-Fuels und Verbrennermotor im Übergang durchaus nebeneinander existieren lassen, ohne großes Drama zu machen, würden trotzdem unserem Ziel bis 2045 oder 2050, wie es die EU möchte, klimaneutral zu werden.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen rein auch in das persönliche Gespräch. Wir wollen Sie als Kandidaten ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich schaue mich auch ja gerne mal bei Social Media um und da fällt natürlich auch auf, dass jetzt neben der AfD, die an dieser Stelle genannt sein muss, die besonders viel bei TikTok unterwegs ist, Sie da auch sind. Unter anderem habe ich gesehen so ein Spitzenkandidaten-Ranking, wo dann die Kandidaten per Zufallsgenerator reinfliegen und Sie die auf die 10 Plätze verteilen müssen. Ist das eine Wahlkampfstrategie, wo sie sagen, wir müssen da stattfinden und Gegenfrage vielleicht auch noch, warum sind sie, wenn ich es richtig überblickt habe, eigentlich der einzige Kandidat in Siegen-Wittgenstein, der darauf setzt?
Oder ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum die anderen es nicht machen. Gut, jetzt bin ich ja von meinem Beruf her solchen Medien etwas offener gegenüber. Gebe aber zu, dass ich vor der Bundestagswahl auch nur ganz kurz mal bei TikTok unterwegs war, als damals die Geschichte in Freudenberg gewesen ist. Ich hatte damals zwei 16-jährige Praktikantinnen bei mir. Muss ja ganz ehrlich sagen, der Kanal ist nicht meiner, also vom Stil her nicht meiner. Ne? Da ist schon viel Trash unterwegs auf dem Kanal. Aber auf der anderen Seite, wo informieren sich junge Menschen? Warum ist die AfD aktuell so stark? Dann muss man gucken, welche Newsroom die bedienen und wie die bei TikTok derzeit zum Beispiel unterwegs sind. Und wenn ich weiß, dass eine Zeitung, ich lese noch Papierform, meine Kollegen im Büro, die sind alle so Anfang 30, da kann man froh sein, wenn die Zeitung noch digital lesen. Ne? Und ich glaube, jemand unter 30 hat keine Tageszeitung. Bei euch beim Radio ist es was anderes. Ne? Also gerade auch das Blog-Thema. Von daher funktioniert es noch ein bisschen besser. Aber wo erreiche ich jüngere Menschen? Und ich will ja auch erreichen, dass sie sich mit meinen Themen auseinandersetzen. Die dürfen auch gerne über meine Themen schimpfen. Also ich habe so viel Teflon an mir. Also man kann echt mit mir auch ein Battle führen auf Social. Und das tun ja auch. Hm. Vor allem die Linken sehr, sehr gerne. Ne?
Gab es doch jetzt erst wieder eine Debatte, weil da Tomaten geschnitten wurden. Und dazu ein Spruch kam mit Roten. Wissen wir, wie wir umgehen.
Witzigerweise, ja genau. Ich habe auch gedacht, ne, ich glaube, der Theaterintendant aus Siegen hatte geschrieben, ne, bei den ganzen Amokläufern und ich würde mit einem Messer auf Tomaten losgehen. Also damit die SPD quasi in zwei Teile metzeln, ja, ich hatte diese Assoziation nicht, sondern ich glaube, der Spruch bei mir war, ich kann mit Roten besser umgehen. Das heißt, ich habe sie zubereitet, dass sie genießbar sind.
Ah, okay. Ne?
Ein Freund von mir, der ist in der SPD in Freudenberg, hat gesagt, du weißt schon, was du da machst, ne? Du teilst die SPD, da heißt, sie wird doppelt so stark, sind dann zwei SPDler. Aber das sind so diese woke Symbolgeschichten, wo ich auch manchmal sage, Leute, entspannt euch doch alle mal. Also letztendlich, TikTok ist ein Unterhaltungskanal, aber Unterhaltung ist ja nicht per se schlecht. Hm. Sondern dieses Video dient ja auch dazu, dass ich den Leuten gesagt habe, überlegt, ob eure Stimme bei der AfD richtig ist. Weil wir sind nun mal, wir hatten ja eh mal das Stichwort VfL Bochum. Ja, auch die FDP ist in der Abstiegszone, muss man nicht drum rumreden. Hm. Damit wir wieder nach oben kommen, muss man sichtbar werden. Deswegen bin ich natürlich auch auf dem Kanal. Aber man muss auch den Leuten sagen, wenn wir nicht in den Bundestag kommen, dann fehlt nicht nur eine liberale Stimme, dann hat Schwarz-Grün eine Mehrheit. Und wer das nicht möchte, der muss überlegen, ob er als Denkzettelwahl die AfD unterstützt. Aber und ich sage, nee, vielleicht ist es doch intelligenter, die Liberalen zu wählen, damit eben da eine Bremse ist, damit eben Schwarz-Grün in dieser Form nicht alleine regieren kann. Also ich glaube, auch viele CDUler wären, glaube ich, ganz froh, wenn die FDP mit dabei wären, die den Habeck so ein bisschen, ja, nicht bei Laune, wie sagt man, ein bisschen an der Kandare halten können.
Mhm. Also ich würde aber ganz gerne nochmal zum Tomatenschneiden zurückkehren, so zu den Roten sozusagen, denn es gab ja jetzt auch eine Regierung mit Beteiligung der FDP, also die Ampel, und die ist relativ chaotisch auseinandergebrochen. Also es ist die Frage, wem man da irgendwie die Schuld gibt. Ich glaube, alle Parteien haben da irgendwie zu beigetragen, dass es diesen Ampelbruch gab. Es gab aber auch wirklich schlechte Presse eben für die FDP, weil es eben dieses D-Day-Paper gegeben hat, wo dann quasi das Ampel-Aus sozusagen schon vorbereitet wurde. Olaf Scholz ist dem Ganzen dann womöglich zuvor gekommen und hat dann Christian Lindner entlassen. Wie wirkt sich das jetzt aus auf die FDP? Hat sich schon so ein bisschen der Blick der Bürgerinnen und Bürger auf die Partei geändert? Was kriegen Sie da so mit?
Also tatsächlich, Straßenwahlkampf fängt ja gerade an und ist eigentlich angenehm. Also unsere Umfragewerte passen aktuell nicht zu der Stimmung draußen. Die D-Day-Paper, das ist für mich so ja, man spielt ein bisschen House of Cards. Also das habe ich auch nicht verstanden. Der Koalitionsbruch hätte für mich ein Jahr vorher passieren müssen. Ich gehöre auch zu der Gruppe, die damals das schon beantragt haben. Es gab eine FDP-Befragung bei den Mitgliedern. Da sind wir, glaube ich, mit 46% unterlegen gewesen. Also 52% haben gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter. Aber es war eine knappe Mehrheit. Und damals hat man schon gemerkt, es funktioniert nicht. Bei einer Scheidung zu hinterfragen, an wen lag es denn jetzt wirklich, ist müßig. Ne? Rosenkrieg ist klar, dass er dazugehört. Und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, es gibt draußen eine linke Presse. Und für die war es furchtbar, dass die FDP das betrieben hat. Aber wenn ich Christian Lindner richtig verstanden hat, hat er im Vorfeld zu Scholz gesagt, lasst uns zusammen eine Koalition beenden, Neuwahlen machen oder andere Mehrheiten suchen. Und die FDP hat ja auch im Vorfeld ein Wirtschaftspapier gegeben, hat gesagt, das ist für uns die Bedingung, dass wir weitermachen. Und linke Presse behauptet, ja, das haben sie bewusst gemacht, damit die Koalition auseinandergeht. Aber wenn man auf 5 Jahre guckt, wo die Wirtschaft kein Wachstum hatte und 3 Jahre mittlerweile, wo sie im Negativwachstum ist, dann ist doch klar, dass da reagiert werden muss. Und ich fand das Papier sehr vernünftig, was aufgestellt worden ist. Es wird auch immer draußen erzählt, wir hätten alles blockiert und man hätte einen Sparhaushalt fahren müssen. Kein Mensch draußen spricht, dass dieser sogenannte Sparhaushalt 50 Milliarden mehr Umsatz hatte als der Haushalt davor. Also wo ist da gespart worden? Und wir haben zum ersten Mal 1 Billion im Haushalt drin. Und man darf gerne hinterfragen, ob alle Themen, die dort politisch besetzt werden, in Ordnung ist. Wenn ich merke, ich kann nur eine Summe ausgeben, dann muss ich eben meine politischen Ambitionen insoweit einschränken, dass nicht jedes Wunschprojekt umsetzbar ist. Hm. Und ja, das funktioniert in dieser Dreierkoalition leider ausgesprochen schlecht, weil alle drei haben unterschiedliche Richtungen und haben es nicht zusammenbekommen. Ich behaupte aber auch, dass 3 Alpha-Tiere natürlich dabei sind. Hm. Habeck, Lindner, Scholz, muss man sagen, die waren alle drei eben auch so bedacht, sie sind ihre Alpha-Tiere in ihrer Partei und vielleicht nicht genug gesprächsbereit. Ich habe, als die Koalition zusammengekommen ist, vor 3 Jahren dafür gestimmt, weil ich dachte, sozialliberal hatte mal eine gute Phase. Aber ich war relativ nach 1,5 Jahren schon ernüchtert, weil ich merkte ja auch, dass in meinem Umfeld die Leute unzufrieden sind. Die haben die FDP, die sie haben wollen, dort nicht wiedergefunden. Da muss man erklären, dass man mit 10% eben auch nur einen Teil umsetzen kann. Aber die Unzufriedenheit wurde immer größer. Ich glaube, die FDP wäre heute ganz anders, hätte sie ja vorher die Reißleine gezogen.
Gibt es denn irgendwas Positives, was Sie von der Ampel mitnehmen? Aus den ersten 1,5 Jahren dann vielleicht?
Ja, man muss zur Ampel schon sagen, dass sie das, was im Wahlprogramm oder im Koalitionsvertrag drin stand, fast alles umgesetzt haben. Also da ist schon im Bereich Gesellschaftspolitik einiges passiert. Was für meinen Empfinden leider nicht umgesetzt worden ist, ist ein Thema, was mich antreibt, Sterbehilfe. Ich hatte gedacht, jetzt schaffen wir es endlich mal, dass wir eine Lösung finden, dass Ärzte nicht dafür bestraft werden, wenn sie Leute helfen, wenn sie sich umbringen wollen. Also dieses Thema ist ja fraktionsübergreifend von verschiedenen Parteien gestellt worden. Dennoch hat es wieder nicht zu einer Mehrheit gereicht, um eine liberale Anpassung unserer Gesetze zu kriegen, zu der wir ja verpflichtet sind, weil Verfassungsgericht hat gesagt, das Verbot, also dass der Ärzte verboten ist zu helfen, ist nicht gültig. Und das ist 2020 geschehen. Wir warten seit 5 Jahren drauf, dass ein Bundestag dort sich zusammenrauft und eine liberale, eine gesellschaftlich offene Lösung für das Thema findet. Und das geht quer durch die Parteien. Also die FDP ist beim Thema Sterbehilfe diejenige Partei, die, glaube ich, konsequent zusammensteht. Aber quer durch alle anderen Parteien hat jeder nach seinem Gewissen entschieden. Das hat halt wieder nicht gereicht. Mhm.
Gut, kann man sicherlich ethisch drüber urteilen, wie man das möchte. Sind wir mal bei den Themen, die vielleicht noch ein paar mehr Leute auch betreffen. Lebensmittelpreise und so weiter sind ja auch alle, sag ich mal, inflationär gestiegen in den letzten Jahren. Da gibt's ja von anderen Parteien Vorschläge zu, wie, was man da machen möchte. Wie würde sich die FDP da positionieren?
Also du sprichst auf Mehrwertsteuern an. Mhm. Ja, das sind Wahlgeschenke, die man jetzt macht. Aber was bringt das eigentlich wirklich? Was gegen Inflation wirklich hilft, ist die Schuldenbremse einzuhalten. Da guckt Scholz wieder weg. Also Inflation bekämpft man dadurch, indem weniger Geld im Umlauf ist. Also der Staat weniger Geld ausgibt oder Geld nachdruckt. Das ist der Grund, warum die FDP für die Schuldenbremse ist. Aber eine Mehrwertsteuer, dann lass uns doch lieber eigentlich mal eine Lösung finden, diese 7% und 19% so anzugleichen, dass wir einen Mehrwertsteuersatz nach draußen geben. Das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung.
Wir haben ja jetzt schon ein, zwei Gespräche geführt. Ich möchte übrigens kurz anmerken, dass der Zeitpunkt, zu dem wir dieses Gespräch hier führen, ist der 24. Januar. Also falls irgendwelche Dinge jetzt danach noch passieren, bis das Interview online gestellt ist und auch bei uns ausgestrahlt wird, nur dass wir da uns nicht missverstehen, da würden Ihnen jetzt Kollegen aus anderen Parteien wie Grün und Rot entgegenhalten. Also es muss investiert werden und die Schuldenbremse ist eigentlich ein Problem.
Investitionshaushalt bin ich total offen für. Aber der Unterschied ist ja nicht Investitionshaushalt, sondern sind eben die Sonderwünsche, die politischen Sonderwünsche wie Bürgergelderhöhung, macht das ja Sinn oder nicht? Oder 5 Jahre früher aussteigen, um CO2-neutral zu werden, muss man dort Mitglied geben? Wir hatten eben das Thema Strompreise. Ist es sinnvoll, den Preis nach unten zu drücken? Sage ich ja, es gibt Momente, wo das sinnvoll ist. Wenn man sich einigen würde, Straßenbau, Schienenbau, dass dort jetzt investiert wird. Ich glaube, dann würde man Wege finden, die Schuldenbremse einzuhalten, trotzdem ein Sonderprogramm aufzulegen. Ich glaube, das würde über alle Parteien funktionieren. Das war aber nicht der Streitpunkt innerhalb dieser Koalition. Und leider muss ich sagen, dieses Land, also wir gucken jetzt auf 3 Jahre Ampelkoalition, aber dass unsere Infrastruktur so kaputt ist, da müssen wir über 40 Jahre gucken. Über 40 Jahre hat man das, was man geschaffen hat, eben nicht gepflegt. Die Schienen verrotten, der Straßenbeton funktioniert nicht, die Brücken sind kaputt, die Schulen sind kaputt. Das ist nicht der Ampel geschuldet, auch nicht der Vorgängerregierung, sondern das ist systemisch bei uns über 40 Jahre nicht richtig gemacht worden.
Weil es eben unpopulär ist, weil man es nicht sieht, weil man es ja erwartet, dass es da ist? Oder?
Gucken Sie sich an, wenn ein Schwimmbad gemacht wird. Da kommt der Bürgermeister, freut sich, ne, zerschneidet das Band. Dann läuft das 10 Jahre, 12 Jahre gut, auf einmal geht eine Pumpe kaputt. Lörterbad wird die Keller geflutet, weil es nicht gewartet werden, weil nicht genug Geld da ist. Nicht genug Personal vielleicht da ist, schlecht gewartet worden ist oder einfach man sagen kann, naja, nach 40 Jahren ist eine Technik auch mal durch. Im Grunde müsste man für jedes Bauwerk, was man eröffnet, jedes Jahr eine Rücklage bilden, wie das ja auch in den Bilanzen grundsätzlich ausgewiesen wird. Ja, aber die werden eigentlich nur im Kopf gebildet. Die werden nicht wirklich zurückgehalten. Ich war gestern beim Unternehmen in Burbach. Da war in der Nähe des Unternehmens ein Parcourspark, auch mit viel Tamtam eingeweiht. Ja, jetzt steht er da, er wird nicht gepflegt. Die Bäume werden nicht zurückgeschnitten, das Laub fällt auf das Holz, also auf die Holzgerüste, die verfaulen. Ja, einmal geschaffen, ist auch, sag ich mal, ein typisch deutsches System. Du kriegst eine Förderung, weil du ein neues Projekt machst. Du kriegst aber keine Förderung, um ein Projekt zu unterhalten. Ja, also es ist immer so, Bürgermeister oder auch wir Politiker freuen uns, wenn etwas eingeweiht wird, das Band wird durchschnitten, alle grinsen und dann glaubt man, das ist ein Selbstläufer. Aber jeder, der ein Haus hat oder eine Wohnung hat, weiß doch, oder auch eine Mietwohnung hat, weiß doch, dass du vielleicht alle 3 Jahre mal streichen musst, ne, oder dass du was auswechseln musst. Die Substanz bleibt ja nicht. Du musst sie immer wieder neu drin investieren. Und genau das machen unsere Haushalte eben nicht.
Ja, die Frage ist ja dann, wie mehr Geld reinkommen soll. Muss der Bund mehr abgeben, um vielleicht die klammen Haushaltslöcher der Kommunen zu stopfen? Oder müssen wir hier vor Ort einfach ein bisschen mehr verdienen? Gewerbesteuer?
Ja, also ich glaube, erste Momentum wäre so dieses sogenannte Konnexitätsprinzip. Also der etwas fordert, muss es auch bezahlen. Wenn ein Bundesgesetz kommt und die Kommune muss das vor Ort umsetzen, dann muss der Bund auch das Geld dafür geben. Hm. Also so, ich mache ja Kreispolitik, so, dass wir eigentlich jedes Jahr weniger Geld bei uns haben, obwohl wir die Sozialleistung vor Ort machen müssen und der Bund steuert nicht genug nach. Seit 69, habe ich mal nachgelesen, gibt es die Diskussion, wie wir eine Reform bei Aufstellung der Haushalte hinbekommen. Im Grunde muss die Kommune vor Ort an den Steuern besser beteiligt werden. Wir haben ja nur die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuer, die ist total inflexibel. Ein Unternehmen kann jetzt richtig gut gehen, dann hat sie aber, sag ich mal, die nächsten 3 Jahre eben keine Kapazitäten für neue Aufträge und dann kommt eine Delle. So, das stellen wir ja gerade fest, ne? Russlandgeschäft ist nicht mehr. Irgendwann tritt die Delle ein, wo man sagt, okay, da kommt aktuell nichts nach, dann gehen die Steuern runter. Und dann kommen wir in den Nothaushalt, wie mehrere Kommunen ja es derzeit haben oder kurz davor sind. So, also tatsächlich muss der Steuerkuchen besser verteilt werden. Aber was falsch ist, ich hatte eben gesagt, wir haben den höchsten Haushalt. Wir haben 1 Billion, die unser Land aktuell einnimmt. Der aktuelle Haushalt 1 Billion. Das heißt, der höchste, den wir jemals hatten. Und verglichen mit dem europäischen Ausland sind wir ein reiches Land. Ich glaube, wir verteilen halt nur falsch.
Da wollte ich ja auch gerade mal nachfragen, weil ich meine, die Deutschen zahlen so viele Steuern wie kaum ein anderes Land. Wie konnte es denn überhaupt passieren, dass ein Land quasi so ja, marode in vielen Sachen wird. Infrastruktur, Straßen kaputt, Brücken kaputt, irgendwo, oder die Kommunen im Nothaushalt. Also irgendwo ist ja da scheinbar viel Geld zum Fenster rausgeworfen worden.
Und wo musste gespart werden?
Ja, Geld zum Fenster raus. Guckt euch große Bauprojekte an. Ein Flughafen in Berlin, eine Oper in Hamburg. Und sofern merkt ihr, mit Geld kann der Staat nicht umgehen. Da sind wir als FDP natürlich auch die Partei, die sagt eben, der Staat sollte sich ein bisschen mehr in seinem Korsett halten. Alle anderen Parteien sind ja eher staatsorientiert und glauben, dass der Staat der sinnvollere Ausgeber von Geld ist als man selbst. Ich glaube, wir machen es der Politik auch zu einfach, indem wir halt unsere Steuern zahlen und abgeben. Was die Leute nicht immer wissen, also wir zahlen eine Steuer und jeder glaubt, also wenn ich meine Autosteuer zahle, glaubt jeder, okay, das kommt auch irgendwo dem Sektor Verkehr zugute. Der Nachteil an einer Steuer ist, sie ist nicht steuerbar. Eine Steuer wird generell erhoben, nicht für eine Sache. Das heißt, die Steuern, die ich zahle, die kommen nicht dem Projekt zugute, für die ich sie eigentlich abdrücke. Vielleicht müssten wir dort irgendwo ein Instrumentum schaffen, dass das dort das Geld zielgerichtet ausgegeben wird. Zum Beispiel, wenn ich Zigaretten rauche, für die Gesundheitspolitik. Aber nicht automatisch. Also das, was man für eine Schachtel Kippe zahlt, geht ja nicht in den Gesundheitssektor, sondern kriegt Scholz und Co. für alle Maßnahmen des Landes obendrauf.
Ja, mein Kindergarten verdient ja jetzt selber kein Geld. Da muss man ja dann schon sehen, wo die Kohle herkommt.
Definitiv. Letztendlich, wir haben viele Kinder. Also müssen wir für die Kinder auch Vorsorge treffen. Aber nochmal, wir sind ein reiches Land und wir könnten uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Das sind Kindergärten, das sind Krankenhäuser, dann würde vielleicht auch mehr Geld übrig bleiben. Problem ist, unsere Kommunen, also die einzigen, die zurzeit übrigens neue Stellen schaffen, sind Verwaltung. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die politischen Stellen, also Staatssekretäre, Abteilungsleiter, also die, wo die Politik den Fokus drauf hat, dann sind die in den letzten 10 Jahren um ein Drittel gestiegen. Und da merkt man ja auch schon, es ist genug Geld in der Pipeline. Es wird nur falsch abgeschöpft.
Jetzt gab es zum Thema Infrastruktur ja auch einen FDP-Verkehrsminister, beziehungsweise einen Ex-FDPler. Ist ja jetzt nicht mehr dabei. Volker Wissing wurde ausgetreten, wie auch immer. Wie steht man zu der Personalie?
Also er ist freiwillig ausgetreten, soviel ich weiß. Als Christian Lindner entlassen worden ist, haben sich die anderen Minister direkt solidarisiert. Und er hat gesagt, nee, er bleibt, er sieht seine Aufgabe noch nicht als erfüllt an, sondern hat in der Konsequenz, er sagt, er bleibt Liberaler, aber nicht mehr mit FDP-Parteibuch. Grundsätzlich hätte ich es richtig gefunden, er wäre auch gegangen. Dann hätte er auch ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass man mit der Politik mit Scholz nicht zufrieden ist. Aber er hatte für sich eben gesagt, er möchte weiter an seinen Projekten arbeiten. Man muss auch sagen, also ja, natürlich bin ich ein bisschen sauer, man muss aber auch sagen, dass er das Thema Schiene zum Beispiel gerade schon auf einen guten Weg gebracht hat. Es wird ja gerade ein großer Bypass gebaut. Man muss überlegen, das geht hinten von Mannheim los Richtung Norden, wo eine neue Schienenstrang gebaut wird, damit der alte renoviert werden kann oder neu aufgebaut werden kann. Das ist schon ein großes Projekt, was er da vor seinen Füßen hat. Vielleicht ist ihm das auch wichtig gewesen, das umzusetzen.
In die nächste Frage würde ich mal mit einer kleinen Unterstellung reingehen. Und zwar, dass die FDP ja irgendwie die Partei der Unternehmen ist, die Partei, die sich besonders stark für die Besserverdiener einsetzt. Die Frage ist aber eigentlich, was macht die FDP denn eigentlich für die Menschen mit mittleren und geringeren Einkommen?
Wir sind die Partei, die auch für Selbstständige da ist, definitiv, weil wir ja verstehen, also bin ja selbst auch selbstständig. Ich muss jeden Morgen selbst entscheiden, was arbeite ich heute, wie kriege ich meine Rechnung bezahlt. Wie kriege ich das Finanzamt glücklich gemacht? Das entscheide ich ja. Und ich muss am Ende des Monats gucken, da kommt nicht automatisch Geld drauf. Da kommt Geld drauf, wenn ich eine Leistung erbracht habe und eine Rechnung gestellt habe. So, und leider muss ich ganz ehrlich sagen, kennen die anderen Parteien das vielleicht etwas weniger als wir. Wir haben eine durch und durch Wirtschafts-DNA bei uns drin. Das finde ich auch nicht verwerflich. Ob Unternehmer unbedingt immer reicher sind, du musst mal umrechnen, ja, wenn du 60, 70 Stunden arbeitest, also eigentlich so im deutschen Mittel fast schon doppelt so viel wie ein normaler Arbeitnehmer mit Tarifabschluss, dann hast du vielleicht mehr in der Tasche. Aber ob du unbedingt das Doppelte in der Tasche hast wie jemand, der im normalen Unternehmen arbeitet, weiß ich nicht. Na, für die Leute mit geringeren Einkommen ist aktuell, gibt es ein neues Steuermodell von uns, dass die ersten 1.000 Euro, die du dazu verdienst, letztendlich als Steuerfreibetrag angesetzt wird. finde ich grundsätzlich vernünftig. Es geht gerade die Diskussion, ob man nicht die arbeitet, mehr in der Tasche haben sollen, als die Bürgergeld haben. Das ist auch eine Stammtischdiskussion. Ich finde Bürgergeld durchaus in Ordnung, aber die Abstandsregelung zum Gehalt, die muss irgendwie doch ein bisschen deutlicher fixiert werden. Dann hätten wir diese Diskussion an dieser Stelle auch nicht. Und ganz wichtig, für die Leute, Mittelstand, das war ja ein Thema, jede Lohnerhöhung aktuell, die man bekommt, wird durch die Steuern aufgefressen. Also du kommst irgendwann über einen Freibetrag drüber, den reißt du dann und dann hast du vielleicht 500 € mehr brutto in der Tasche und guckst dann auf deine Abrechnung, hast 40 € weniger in der Tasche als vorher. Und das ist halt so der sogenannte Mittelstandbauch, der ein Problem ist, der unser Steuerrecht leider nicht steuergerecht darstellen kann. Und da haben wir andere Ansätze. Ich glaube, da ist auch noch aktuell im Bundestag durch die alten Ampelparteien noch eine neue Regelung letzte Woche durchgekommen. Also man kann auch, nachdem man in Scheidung ist, sag ich mal, ein paar Projekte dann doch noch, ein paar Kinder doch noch ins Trockene bringen und klären.
Also die FDP ist auch nach wie vor kein Fan vom Mindestlohn.
Ja, Mindestlohn ist ja wieder dieser Populismus. Also bei uns in Deutschland regelt das Gehalt der Arbeitgeber und die Vertreter der Arbeitnehmer, also die Gewerkschaften. Die entscheiden, welches Gehalt man im Tarif festlegt. Nicht die Linkspartei, nicht die SPD, nicht die Grünen, nicht die CDU, nicht wir. Weil was passiert denn, wenn die SPD sagt, Mindestlohn bei 14 €, dann kommt die Grünen, ja, aber mit ökologischem Zuschlag dann eben doch bei 15,50 €. Die CDU sagt, ja, aber wenn man 3 Kinder noch erzogen hat, dann muss der Lohn bei 16 € sein. Und dann kommt die Linkspartei, 25 €, drunter geht's gar nicht. So. Das hilft ja nicht weiter. Also wenn aber Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die ja in der Sache immer diskutieren, was kann man geben, weil sie ja nah dran sind und wissen, wie ein Unternehmen läuft, dann ist es dort meines Erachtens besser aufgehoben. Beim Thema Mindestlohn, es gibt immer Leute, zum Beispiel alleinerziehende Väter oder alleinerziehende Mütter, die zu Hause bleiben müssen oder die eben nur ein paar Stunden gehen können oder die halt mit einem geringen Verdienst irgendwo sich ihr Geld aufbessern. Ich glaube, ich würde den eigenen Kindern immer sagen, guck genau drauf, was du in welchem Job verdienen kannst. Also freie Jobwahl natürlich selbstverständlich, aber man sollte immer darauf achten, dass man eben auch bei der Jobauswahl schon Jobs sucht, wo eben nicht Mindestlohn gezahlt wird. Es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, wo Mindestlohn überhaupt keine Rolle spielt. Ja, und wo man, also bei Tarifen zum Beispiel sowieso nicht, ne? Oder im Handwerk, ein Malermeister hat auch seine 46-48 €. Also wir reden da nicht von 12 oder 15 €. Mhm. So, aber es sind eben gewisse Jobs in Deutschland, die so niedrig bewertet werden. Vielleicht muss man einfach diese Jobs attraktiver machen und sagen, okay, wenn keiner diese Jobs belegen würde, da freiwillig für arbeiten würde, dann wird der Unternehmer schon sagen, okay, dann muss ich wahrscheinlich doch in diese Stelle mal reingrätschen und den Lohn automatisch anheben. Also ich glaube zum Beispiel Fensterreiniger ist so ein Thema. Wenn keiner mehr für Mindestlohn Fenster reinigen würde, ja, dann würden da wahrscheinlich auch 18 oder 19 Euro letztendlich aufschlagen und die werden natürlich uns als Endkunden dann draufgeschlagen, aber da muss man es akzeptieren. Hm. Keiner reinigt ja seine Hochhausfenster zukünftig selbst.
Man könnte es ja noch weiter runter in Anführungszeichen. Friseur braucht gut.
Ich brauche keinen Friseur mehr.
ich wollte es jetzt.
Das war das Fettnäpfchen.
Ich wollte es jetzt nicht ausdrücken, aber ich sag mal, da ist ja auch der Lohn, sag ich mal, im Verhältnis gering, obwohl es ja jeder braucht und auch ein Handwerk ist. Wo kann man denn da ansetzen? Das sind ja auch viele Selbstständige, die ja sich zum Teil fragen, wie sollen wir das denn überhaupt noch machen? Wie sollen wir denn auch noch Azubis oder Azubinen finden?
Ja, tatsächlich gibt es ja kaum Menschen. Also früher war ja Friseurin, wollten viele die Ausbildung machen, aktuell im Kreis Siegen-Wittgenstein oder überhaupt im Kammergebiet. Ganz wenige, also vielleicht 20 Neuanfänge, die es da gibt. Man fragt sich ja, also wenn meine Frau zum Friseur geht, dann kostet ein Friseurtermin all in irgendwie 80 €. Das ist kein Preis, der utopisch ist. Und bei der Friseurin kommt aber trotzdem nur 16 oder 17 Euro an. Also bei der angestellten Friseurin ist die eine Lösung zu sagen, traut euch, macht euch selbstständig. Es gibt ja diese Modelle, dass du dir einen Salon zum Beispiel teilst und jeder hat seinen festen Platz. Berlin ist das mittlerweile gang und gäbe, auch als Erfolgsmodell. Aber viele scheuen halt, als Selbstständiger hast du halt den ganzen Kram im Feierabend auch dran. Du musst die Abrechnung machen, du musst die Bestellung machen.
Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Also
ja, aber wir lernen es ja auch in Deutschland nicht. Also guckt mal in Deutschland, wo sind denn Selbstständige gern gesehen? Nicht mal in den Sonntagsreden, also selbst in der Kirche oft so, ne? Da geht man ja auch mit uns um, mit Kapitalistenkritik zum Beispiel. Also da habe ich meine Probleme auch mit meiner eigenen evangelischen Kirche, wo ich manchmal denke, ich sitze hier auf dem grünen Parteitag, wenn ich der Predigt zuhöre. Ne? Also es tut manchmal schon weh. Aber zurück zu den Friseurinnen. Ich glaube tatsächlich, die müssen mehr in die Selbstständigkeit gehen oder die Abgaben müssen reduziert werden. Ich meine, so ein Friseurladen, da ist der Laden dran. Dann zahlst auch noch GEMA, wenn du Radio Siegen im Hintergrund laufen lässt. Ne, gehört ja auch dazu. Dann sind die Energiekosten, die im Friseursalon natürlich auch höher sind, weil jeder will ja bequem und kuschelig warm sitzen. Und sobald jeder neue Gast reinkommt, zieht er die Kälte in so einem Studio auch rein. Also das sind enorme Kosten, die an der Backe haben. Ich glaube auch nur jemand, der Friseurmeister ist, einen eigenen Laden hat, die sind auch nicht auf Rosen gebettet. Also sprich, von diesen 80 Euro bleibt zu wenig in der Tasche übrig. Das ist leider bei Dienstleistungsberufen in diesem Sektor oder bei Handwerksberufen in diesem Sektor ein Problem.
Weil Sie es gerade eben angesprochen haben, die Selbstständigkeit und was da teilweise ja auch an Bürokratie aufgewendet werden muss von Seiten der Selbstständigen. Tom und ich, wir kennen es so ein bisschen, wir haben ja so ein Doppelmodell festangestellt, aber machen auch schon mal freiberuflich das eine oder andere. Und das ist ja schon wirklich der Wahnsinn, was man da alles so bringen muss, mit dem Finanzamt sich auseinanderzusetzen. Viele kleine Hürden, die da sind und die, glaube ich, viele auch eben abschrecken, das zu machen. Wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Was könnte man denn da machen? Eine vereinfachte Steuerpolitik für so Selbstständige?
Ja, grundsätzlich. Also es gab mal, ich mache mal Werbung für die CDU, aber es liegt schon 15 Jahre zurück. Herr Kirchhoff hat mal ein Modell gemacht. 3 Steuersätze, 15, 25, 35%. Fand ich damals wirklich eine geile Idee von ihm. Da ist er durchs Dorf getrieben worden. Ne? Alle haben gesagt, unsozial kann man nicht machen. Aber im Grunde wäre es das Allereinfachste. Du weißt, Ende deines Monats als Selbstständiger, okay, das habe ich eingenommen, das sind meine Kosten. Okay, lieber Staat, zieh automatisch das Geld bitte ein. So, und dann wird am Ende des Jahres noch gegengerechnet, was hast du für Investitionen gemacht in deinen Betrieb etc. pp. Da kriegst du vielleicht noch was wieder. So. Aktuell ist so, bei mir ja auch, ne? Dann kriegst du eine Nachzahlung oder eine Vorauszahlung oder eine nachgezogene Vorauszahlung, weil man ja erwartet, ist ja auch so typisch deutsch, du hast ein Jahr sehr gut gewirtschaftet oder Erfolge gehabt und dann glaubt ja auch das Finanzamt.
Im nächsten Jahr läuft es
genauso. Im nächsten Jahr ist er genauso geil unterwegs. Ja, aber das ist genauso, funktioniert es halt nicht.
Ja,
ne?
Das habe ich auch schon.
Ja, siehst du,
das macht Spaß.
Ja, das macht richtig Spaß, wo du denkst, hä? Also das war ja jetzt vielleicht mal ein Ausnahmejahr.
Man zahlt fürs gute Jahr viel nach und darf dann schon mal
viel vorbezahlen.
Ist habe ich auch schon erlebt. Meine Freundin, ich habe gestern auch wieder Geld vom einem Konto, vom Festgeldkonto abheben müssen, um dem Finanzamt auf dem anderen Konto einzahlen müssen, damit die halt glücklich sind. Also es nervt natürlich. Und wir haben auch eine hohe Steuerquote. Also ich bin tatsächlich, das ist auch so, der Selbstständige ist immer getrieben, sein Geld auch dann einzusetzen. Deswegen ist ja auch der Neid manchmal da. Aber wenn ich zum Beispiel in eine Immobilie investiere, dann bin ich nicht reich, sondern ich investiere in eine Immobilie, um gegenüber dem Finanzamt zu sagen, ja, ich habe investiert, ich habe das Geld ausgegeben. Dann haben die wieder ein bisschen Ruhe. Mhm. So, ob da jemand einzieht in eine Immobilie, sieht auch keiner. Ne? Also Leerstand, mein Problem. Ja. Ganz kurzer Exkurs, Corona. Ferienhäuser war damals ein Thema. Ich hatte damals ein Ferienhaus gekauft, so, und es war dem Vaterstaat egal, dass ich da kein Geld annehme. Der Vaterstaat sagt, du dürft da keine Feriengäste hinschicken, die nächsten 3 Monate ist so, Punkt. Mhm. So, dass ich die Kosten habe, dass das Haus unterhalten werden musste, das konnte ich überhaupt nicht finanziell gegenrechnen. Das ist halt so die Negativseite davon.
Ist das das Thema mit zu viel Bürokratie in Deutschland und generell zu viel Aufwand für...
Wobei ja alle sagen, sie wollen Bürokratie abbauen, aber keiner macht's ja.
Ja.
Also in meinem Kundenkreis betreue ich 2 Verbände und das Thema Entbürokratisierung ist überall Thema. Und es gibt eine ganz simple Formel, die hat einer dieser Verbände aufgemacht. Für jede neue Regelung werden 2 gestrichen. Hm. Das wäre mal ein Ansatz zu sagen, dass man auch mal hinterfragt, muss ich jetzt alles machen? Also Lieferkettengesetz ist ja so ein Thema, du musst mittlerweile nachweisen, wo dieser Baum steht, der bei dir verarbeitet worden ist. Das kann man manchmal nicht machen. Beispielsweise, wenn du Hackspäne von Holz verwendest, ne, die werden aus verschiedenen Sägewerken zusammengesaugt. Ja, keine Ahnung, wo die letztendlich dann herkommen. Also die Idee mag ja gut gedacht sein, aber manchmal sind wir zu extrem in Europa, nicht nur in Deutschland. Ne. Es gibt eine EU-Verordnung, die dann in deutsches Recht umgemünzt werden muss und jeder möchte noch eine Tacken drauflegen, es noch etwas besser, vielleicht auch gerechter machen. Und dabei entsteht sowas. Oder nachzuweisen, ist auf deiner Toilette an der Arbeitsstelle ein Fenster. Ne, gibt's Toiletten für Männer und Frauen getrennt? Auch das ist ja ein Thema. Ein Schreinerbetrieb, meinetwegen, der bislang nur Männer hatte, ne, muss seine Damentoilette noch ausweisen. Ja, aber das ist typisch deutsches Denken.
Aber das würde ja dann wieder den Kreis schließen zu unserem Thema am Anfang. Da hieß es ja, wir sind zu langsam in Deutschland, Stichwort Rahmetalbrücke. Aber da waren ja auch schon wieder so viele bürokratische Hürden mit Ausschreibung und bis dann, und was weiß ich, vielleicht noch wieder irgendwo ein wilder Hamster, der irgendwo wohnt oder sowas.
Wir hatten ja sogar mal unseren April-Scherz darauf bezogen, ne, dass da wieder irgendwie ein Tier gefunden wurde, was geschützt werden sollte.
Wir hatten noch hier vor Ort Brücke bei Freudenberg, wo genau das Thema da ist. Der BUND, NABU, der BUND, einer von beiden hat geklagt. Und dann hieß es ja auch, ne, die Klage hat keine Berechtigung. Doch, die Klage hatte eine Berechtigung, weil sie das Recht darauf haben. Tatsächlich hätte man da aber sagen müssen, okay, eine Brücke, die schon mal da war, da wird nicht nochmal neu geprüft, fertig. Aber das muss in der Gesetzeslage eben so sein, muss halt diese neue Umweltverträglichkeitsprüfung dann eben entziehen. Das ist eben, du machst etwas Neues und bringst Erleichterungen in anderen Bereichen rein. Eine Renovierung einer Brücke ist für mich kein Neubau einer Brücke.
Ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher zum Ende und da wäre jetzt noch eine Frage von mir an Sie, Herr Müller. Wie sieht's denn aus, die FDP? Kommt sie rein in den Bundestag? Schafft sie die 5%?
Also wenn man die Umfragen aktuell so anguckt, sieht das noch nicht super aus, aber die ersten 5% Umfragen sind da. Ich glaube, wir kommen rein, weil der Wähler wird am Ende des Tages sagen, vielleicht auch der CDU-Wähler, besser die FDP an unserer Seite als mit Habeck allein. Von daher geht davon aus, es wird klappen. Ich habe gleich mit euren Kollegen von der Siegener Zeitung um eine Flasche Rotwein gewettet. 6,5% wird das Endergebnis sein.
Okay, was würde denn dem Deutschen Bundestag und den Bürgerinnen und Bürgern fehlen, wenn die FDP nicht mit dabei wäre?
Wir sind wirklich die einzige Partei. Sigmar Gabriel hat das jetzt witzigerweise bei Markus Lanz gesagt. Wir sind die einzige Partei, die nicht im Sinne des Staates denkt. Und Sigmar Gabriel sagt, er ist kein Freund der FDP, aber es tut manchmal gut, eben diese Gegenmeinung zu haben. Eine Partei, die vielleicht auch mal das Thema Gründerzeit in Deutschland neu erwecken kann, die auch keine Angst vor Leistung hat. Das ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Ne? Bundesjugendspiele darf keine Gewinner mehr geben. So, du darfst keinen 100-Meter-Lauf gegeneinander mehr machen. Und das sind so Sachen, oder bei Fußball kennt ihr das ja wahrscheinlich auch, bei den Bambinis werden keine Tore mehr gezählt. Da fragt man sich auch, wo wollen wir denn hingehen? Ne? Nur weil irgendjemand mal traumatisiert ist, keine Siegerurkunde bekommen zu haben bei den Bundesjugendspielen, glaubt man, man muss das Thema Leistung irgendwie verschweigen. Und die FDP ist, glaube ich, die lauteste Stimme, die sagt, dieses Land braucht Wohlstand, dieses Land braucht Leistung und wir müssen auch einen Aufstiegschancen allen bieten und es geht nur mit Wohlstand und Wachstum.
Dann würde ich noch die Frage anschließen, für wie realistisch halten Sie es denn, dass Sie in den Bundestag einziehen können angesichts der bisherigen Umfragewerte und auch dem Listenplatz, den Sie haben?
Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Siegerländer jung, ich bleibe euch komplett erhalten, weil ich trete nur für die Partei an. Ich habe natürlich einen Listenplatz, weil jeder einen Listenplatz hat. Ich glaube, ich bin auf NRW Nummer 40. Ich glaube, bei 40-45% FDP könnte es knapp werden, dass ich reinkomme. Aber das ist nicht mein Anliegen. Ich bin ja mit unseren Bundestagsabgeordneten, die wir vor Ort haben, wir werden ja aus Hagen vertreten, aus Olpe, also Johannes Vogel, Katrin Helling-Plath, das sind unsere Bundestagsabgeordnete. Bin ich voll zufrieden. Ich trete für die Wahl an, dass die Leute zumindest die Zweitstimme sich für die FDP entscheiden, damit die FDP im Bundestag kommt. Das reicht mir komplett.
Kurz Plädoyer da vielleicht von Ihnen. Warum sollten die Leute hinter Ihrem Namen ein Kreuzchen setzen?
Also die Leute sollen hinter meinem Namen Kreuzchen setzen, wenn sie es wertschätzend finden, wie ich Politik angehe. Das gibt mir auch ein Zeichen, dass alles gut ist. Die sollen aber wissen, ich mache diese 5 Wochen Politzirkus hier gerade mit, damit eine Partei überlebt. Eine Partei, die seit 76 Jahren Bundespolitik macht und ich glaube, keine schlechte Politik macht. Und eine Partei, wo man weiß, die hält den Robert Habeck in Griff. Die sagt aber Friedrich Merz auch, bei gewissen Themen musst du dich gesellschaftlich öffnen. Da ist ja, wo die CDU manchmal ein bisschen eng ist. Das täte, glaube ich, Deutschland gut. Ist kein Plädoyer für Jamaika, aber wenn wir gebraucht werden für Jamaika, ist es, glaube ich, besser. als wenn wir von außen zugucken und Schwarz-Grün weiterhin versucht, Deutschland an die Wand zu fahren.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen nach der Wunschkoalition, aber die ist ja damit dann quasi...
Also die Wunschkoalition ist ganz klar schwarz-gelb, Punkt, und nur schwarz-gelb.
Aber gegen die Farbkombi kann ich noch nicht mal was sagen.
Das dachte ich mir,
das
ja.
Halten wir jetzt außerhalb der Politik.
Nein, also tatsächlich, ich spreche immer ehrlich, ne? Es ist aktuell noch ein Abstiegskampf, also mehr VfL Bochum als BVB.
Wobei das auch Abstiegskampf, aber...
Wobei, ihr habt ja gerade auch so ein bisschen Probleme. Ne?
Aber wir verzetteln uns, glaube ich.
Ich halte mich beim Fußball komplett raus, also mit Schalke habe ich kein Wort mitzureden.
Okay, also da muss noch ein bisschen was passieren, damit die FDP da...
Das wird auch erst auf der Zielgeraden passieren. Also die ersten INSA-Umfragen sind bei 5%. Ich glaube, 2 Wochen vor der Wahl kommt so ein Momentum, und ich hoffe nicht, dass wir nicht nur über Migration sprechen, sondern wirklich auch über Wachstum und Leistung. Und ich glaube, dann ist der Weg für die FDP gut, dass sie reinkommt.
Ich glaube, eine Frage habe ich noch.
Ja.
Und zwar habe ich das auch bei TikTok gesehen, bei einem Video, da sagten sie, die würden den Christian Lindner seit vielen Jahren kennen. Über die Partei und auch schon mit ihm diskutiert haben. Er ist ja auch in NRW auf der Landesliste, auf der 1. Einfach eine persönliche Frage, wie ist denn der so drauf? Also wir kennen ihn ja so aus dem Fernsehen. Ist der authentisch? Ist der anders, als man denkt? Kann man mit dem auch mal ein gutes Bier trinken?
Ja, kann man. Also er ist, aber der, Fernsehen und real ist er ähnlich. Also wir kennen es wirklich lange. Weiß auch jeder, glaube ich, in Siegen-Wittgenstein, wir sind keine Freunde, weil ich wirklich aus dem wirtschaftsliberalen Umfeld komme. Er kommt so aus dem Großstadtbereich. Ne? Er muss auch sagen, Berlin tut nicht immer gut, okay. Will man dazu sagen. Aber er ist so, wie er ist, ist er authentisch. Mir ist er manchmal ein bisschen zu steif. Also gerade wenn er als Minister, wenn er so freie Rede macht, ist das gut. Aber als Finanzminister habe ich manchmal auch gedacht, Mensch, wo ist der alte Christian Lindner hin? Ne? Und manchmal sind wir auch so, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, ist mir ein bisschen zu hoch. Man könnte auch das ein oder andere Thema ein bisschen simpler und einfacher gestalten. Das würde auch mehr Wähler mitnehmen. Aber grundsätzlich, er ist ein Macher. Ich glaube, er hat keiner. Ich hatte jetzt eine Umfrage gelesen. Er macht mehr Wahlkampfauftritte aktuell als alle anderen Spitzenkandidaten zusammen. Also von daher ist schon Arbeitstier.
Ich würde doch gerne noch eine allerletzte Frage anschließen. Weil es jetzt auch nach den letzten aktuellen Geschehnissen da in Aschaffenburg hat Friedrich Merz ja zur Asylpolitik was gesagt mit sofortigen Maßnahmen. Wenn er Kanzler gewählt werden würde, wird er sofort das und das einführen. Dann hat sich ja die AfD auch direkt so ein bisschen angebiedert. Hier, wir können das sogar noch zusammen beschließen. Guckt man damit so ein bisschen Argwohn drauf?
Naja, letztendlich auch von der AfD ist die politische Forderung erstmal richtig. Wenn Merz was machen möchte, kann das jetzt schon versuchen zu machen. Also ist immer toll, eine Stammtischrede zu halten, ist ja wie Trump auch, ne? Morgen gehe ich nach Grönland, übermorgen nach Kanada, hat er auch nicht gemacht, ne? Also letztendlich, die Leute wollen Macher sehen, das versucht Merz an dieser Stelle auch, ne? Ich finde, bei Migrationspolitik bin ich gar nicht so weit weg von der CDU. Ich finde halt, wenn jemand sein Gastrecht hier verwirkt, da müssen wir Entscheidungen treffen, dass es anders erfolgt. Man kann nicht jeden Amoklauf erklären. Das hat auch nichts mit Migration immer zu tun. Aber wenn Menschen mit Migration auffallen, dann ist doch klar, dass man da eine Entscheidung treffen muss, zu sagen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Und leider ist ein siegender Thema wieder, wenn unser Bürgermeister vor Ort immer sagt, diese Stadt ist sicher, und du aber die Polizeiberichte liest. Also ich glaube, vor 10 Jahren gab es diese vielen Messerstichereien nicht. Das ist ein Indiz dafür, dass es auch eine kulturelle Frage, wie Auseinandersetzungen geführt werden.
Kann man das so pauschalisieren? Ich bin grundsätzlich komplett dabei, aber jetzt haben wir das Ding vor dem Stadtfest gesehen. Das war ja nicht mehr Migrationshintergrund.
Nein, beim Stadtfest nicht. Ich glaube, das war jemand, der, naja, mit der gleichen Methode wie vorher eben auch in die Presse wollte oder sich kommunizieren wollte, war eine Frau, die
ja.
Verwirrt war, genau. Ja. Aber ich glaube, das war eine Nachahmertat bei ihr. Aber ich bin es leid, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Weihnachtsmärkte abgesperrt werden aus Angst, da könnte ein Auto reinfahren. Ich bin es leid, sage ich mal, dass man abends in der Innenstadt eben nicht immer sicher ist. Und ich tatsächlich, gut, jetzt werde ich vielleicht auch älter und sensibler, aber ich hatte vor 10 Jahren diese Angst nicht.
Ja, dann haben wir das Thema innere Sicherheit doch auch noch angesprochen. Yeah. Vielen Dank, Herr Müller, fürs Gespräch hier bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Und dann alles Gute für die Wahl.
Wir werden mal schauen.